Ringside, der Sky NHL Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen.
Neue Episode, neuer Gast, neue Geschichten. Hallo zu Ringside, schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem NHL Podcast und natürlich auch dir ein Hallo, Köppi.
Hallo Olli, ich grüße dich. Ich freue mich auch sehr, heute mit einem sehr besonderen Gast, wo ich mich wahnsinnig drauf freue, viele Hintergründe und Details zu erfahren. Hast du ein paar Worte zu ihm, Olli?
Wie immer, natürlich habe ich das. Unser heutiger Gast hat die Nachwuchsschule der Star Bulls Rosenheim durchlaufen und die Torwartausbildung von Sigi Hara genossen. Er folgte auf den Lockruf der Jungadler Mannheim in der DNL. Mit seinem Wechsel zu den Hannover Scorpions wurde er mit 17 Jahren zum jüngsten Starting Goalie der Geschichte der DEL. Seine Fähigkeiten und sein Potenzial wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Nordamerika gesehen. 2003 wurde er von den San Jose Sharks an 139. Stelle gedraftet. Bei der U20-WM 2004 war er der Keeper mit der besten Fangquote und dem geringsten Gegentorschnitt in der Division 1. Nach 2 Jahren in Kanada und 124 Spielen in der OHL für die Sudbury Wolves zog es ihn 2005 dann zurück nach Deutschland. Wieder trug er kurz das Trikot der Adler Mannheim, bevor es ihn dann über Duisburg und dann für 5 Jahre zu den Nürnberg Ice Tigers gezogen hat. Nach 2 Jahren bei den Panthers ging es dann zurück in seine Heimatstadt nach Rosenheim. In der DEL 2 hütete er noch eine Saison das Tor der Star Bulls. Danach folgte bei ihm der Wechsel auf die andere Seite. Und nein, nicht als Trainer hinter die Bande, sondern als Experte und Kommentator vor die Kamera und an das Mikro. Dort hat er sich einen Namen gemacht und gehört seit 2022 auch zum Expertenteam von Sky. Und bevor es in circa eine Stunde sein berühmtes Ciao for Now gibt, jetzt erstmal ein herzliches Servus, Patrick Ehelechner.
Ja, Paddy, auch von mir ein
Servus, herzliches... Servus, Olli, Servus, Köppi.
Paddy, grüß dich, Namensvetter. Ja, du bist derzeit sehr viel beschäftigt, wie auch gerade Olli schon sagte. Du hast die Seiten gewechselt und bist in ganz Deutschland unterwegs. Jetzt haben wir dich gerade im Auto erwischt, wie das halt so bei viel beschäftigten Männern ist. Und wollte mal fragen, wo fährst du gerade hin? Geht's dir gut? Ist alles gut auf der Autobahn?
Du, alles gut, Köppi, danke. Bin viel unterwegs, bin tatsächlich nicht auf der Autobahn heute, sondern ich habe die Landstraße gewählt, weil es einfach ein bisschen entspannter ist, weil ich auf dem Weg bin nach Straubing ins wunderschöne Niederbayern und befinde mich zwischen Buxtehude und Eckenfelden und irgendwelchen Bäumen.
Okay, das hört sich spannend an. Dann fahr auf jeden Fall vorsichtig in der Zeit, wo wir hier quatschen. Wir wollen nicht. Dann schauen wir mal, dass wir mit den Fragen nicht ganz so dich aus dem Konzept bringen, dass du ganz entspannt über die Landstraßen Bayerns gleiten kannst.
Und die Zuhörer wissen, falls es mal mit der Akustik nicht ganz so gut ist, dann liegt es daran, dass Paddy eben im Hinterland unterwegs ist. Normalerweise sprechen wir natürlich jetzt über dich und über die NHL. Trotzdem wollen wir ganz kurz über die DEL sprechen. Halbfinale angesagt. Eisbären führen 1-0 gegen Straubing. Da bist du auf dem Weg gerade hin. Außerdem Bremerhaven führt 1-0 gegen München. Wie sind so die Prognosen bei dir?
Ich hoffe ja mal einfach, dass wir für die Eishockey-Fans Spannung pur sehen. Das heißt, 2-7, das würde ich mir wünschen. Aber wenn wir ein bisschen realistisch anschauen, das Ganze, ich glaube schon, dass Bremerhaven und Berlin die Favoriten sind in beiden Serien. Und kann gut möglich sein, dass Bremerhaven zum allerersten Mal überhaupt in ihrer Vereinsgeschichte in einem Finale stehen wird.
Also das ist interessant, Paddy, weil ich bin da... Also klar, Bremerhaven haben wahnsinnige gute Saison gespielt und haben auch erstes Spiel 0 gegen München, musste auch erstmal hinzaubern. Aber ich glaube, umso länger die Serie geht, kann ich mir vorstellen, dass München da dann doch leichte Vorteile genießt. Also ich bin eher, also ich weiß, du bist der Experte dort in der DL, aber ich glaube eher auf dem Finale von Berlin-München tatsächlich.
Ist genauso möglich. Hast du kommentiert, was einfach nur Bremerhaven spricht, ist dieser familiäre Spirit. Und den habe ich einfach selbst dort mal miterleben dürfen. Du glaubst es nicht. Die Jungs tragen zum Teil ihre Taschen selber noch in die Kabinen. Also das ist wirklich ein Spaß. In allen anderen Vereinen wird alles aufgehangen, ist alles wie in der NHL perfekt präpariert, aber in Bremerhaven, es ist familiärer und Jan Urber, der Topscorer, trägt halt da wirklich seine Tasche noch selber vom Bus in die Kabine und finde ich schon sehr, sehr verblüffend.
Also macht es auf jeden Fall sympathisch, da hast du wohl recht. Aber muss ich einiges in der DL geändert haben, weil als ich noch aktiv war, also ich habe meine Tasche meines Erachtens nach auch immer selber in die Kabine getragen.
Ich auch, aber mittlerweile, Köppi, das Ding ist vorbei. Jedes Team bekommt die Taschen ausgepackt, Betreuer fahren einen Tag vorher zu dem jeweiligen DL-Standort, es wird ausgepackt, du musst nur noch reingehen und time to shine.
Okay. Interessant. Haben wir auch mal gelernt.
Also ihr seht da jetzt beide unterschiedliche Finalisten. München gegen Berlin, sagt Köppi. Was glaubst du, wer setzt sich durch? Und dann auch die Frage natürlich an Paddy. Wer glaubst du, wird Meister?
Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, also wenn wir mal rein von der Erfahrung gehen, dann würde ich mal behaupten, dass Berlin da eine große, große Rolle mitwirken wird, weil Berlin hat einfach auch was gut zu machen von letzter Saison, wo man die Playoffs verpasst hat. Die Tiefe des Kaders, Serge Aubin, unglaublich toller Trainer und die Stärke, die individuelle der Berliner ist ja unumstritten. Also wenn es rein nach der Erfahrung geht, würde ich Berlin ganz oben schätzen, aber wie gesagt, ich glaube, dass da Bremerhaven, wenn sie denn im Finale sein sollten, was dagegen haben.
Das ist krass. Ja, mit Berlin, finde ich, beeindruckt mich auch gerade der Tormann Hildebrand. Macht ja einen Jahrhundert Safe nach dem anderen gefühlt. Also der ist heiß gelaufen und ich weiß aus eigener Erfahrung, Paddy, du weißt es ja definitiv auch, aber ich finde, wenn du einen geilen Goalie hinten drin hast, der heiß läuft, dann ist es schon wahnsinnig schwer, ein Team zu schlagen auf jeden Fall. Und von daher, Berlin, aber ich finde halt München kann man auch nie abschreiben. Die Jungs, die gefühlt, wenn die irgendwie am Boden sind, ziehen die immer noch mal einen raus und haben da noch mal eine Antwort. Ich finde, die haben immer wieder eine Antwort und das beeindruckt mich bei denen absolut.
Ja, sehe ich genauso.
Einer, der das nicht gerne hören wird, dass ihr Berlin da als Top-Favoriten seht. Paddy, das ist ein ehemaliger Rosenheimer, nämlich Patrick Hager, der Kapitän von den Münchnern. Und damit wollen wir vielleicht mal zu dem Beginn deiner Karriere gehen. Wir haben es eben gesagt, oder ich habe es eben gesagt, du bist ausgebildet worden in Rosenheim, hast die Nachwuchs, vor allem die Torwartausbildung bei Sigi Hara genossen. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Das sind ja doch einige Rosenheimer Torhüter, die es über den Landkreis hinaus geschafft haben. Ich meine, allen voran der verstorbene Robert Müller, der ja auch die Chance gehabt hätte, in Nordamerika zu spielen. Du, Daniel Kovacic, Philipp Grubauer, der für die Seattle Kraken spielt. Was macht diese Torwartausbildung in Rosenheim aus oder ist es das Mangfallwasser?
Ja, dass wir ein sehr besonderes, spezielles Wasser in Rosenheim haben, das wissen, glaube ich, sehr, sehr viele. Das ist auch gut so, hat auch seinen Preis. Aber neben dem Wasser ist es, glaube ich, einfach wirklich, ich sage mal, schon die Torhüterausbildung damals mit Sigi Hara, weil es war damals nicht normal, dass ein Verein einen dauerhaften Torwarttrainer für den Nachwuchs hatte, weil es ist nicht einmal normal in der heutigen Zeit in der DEL einen festangestellten Torwarttrainer zu haben. Also das ist immer noch was Besonderes. Rosenheim hatte das schon seit klein auf, also seitdem ich denken konnte, Torwarttrainer Sigi Hara, weil was der aufs Eis gebracht hat damals in jungen Jahren, das weiß man im Nachhinein erst zu schätzen, weil es ist ja nicht einmal in der DEL heutzutage eine Normalität, dass es in jedem Verein einen festangestellten Torwarttrainer gibt. Und von daher sage ich einmal, war das in Rosenheim, seitdem ich denken kann, Standard. Und das A und O für jeden Torwart ist Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Da findet die Grundausbildung statt. Und wenn du da eine professionelle Unterstützung hast, dann ist das die optimale Basic für deine zukünftige Karriere.
Ja, ich finde, wenn man über Rosenheim redet und Torhüter, Olli und Paddy wird mir wahrscheinlich beipflichten, Karl Friesen ist für mich ja auch so ein Mann, der ist für mich als Jugendlicher, ist der herausgestochen, obwohl er Torwart war und ich nie vorhatte, Torwart zu sein. ist es, und ich meine zu wissen, Paddy, Karl ist auch schon des Längeren auch dein Spitzname mal gewesen oder ist immer noch, weiß ich, ja, ob man dich immer noch so nennt, oder? Hat der dich dann beeinflusst in der Wahl, dass du ins Tor gehst, oder war das ohne Karl zu
wissen? 100%. Damals Rosenheim in die 80er Jahre, dreimal deutscher Meister, 89 meine Eltern, Dauerkarte, und ich bin ja nur ins Eisstadion gegangen, um den Karl Friesen zu beobachten. Mir war das Spiel ja eigentlich komplett scheißegal. Ich wollte nur einen Karl beobachten, habe auch immer nur auf den Karl geschaut, auch wenn der Puck ganz woanders war. Und ich glaube, das war so die erste Faszination. Torwart-Dasein plus meine Eltern hatten ein oder haben immer noch ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Karl, und dann wollte ich einfach Karl Friesen 2.0 werden. Also irgendwie werden.
Naja, hast du ja auch sehr gut hinbekommen, ne? Also ja. Du bist auf jeden Fall auf den Fährten von Karl lange gewesen.
Genau, ja, hab mein Bestes versucht.
Du hast dein Bestes versucht. Ich habe auf deiner Homepage auch einen ganz interessanten Satz gelesen, dass du eigentlich, bis du 16 warst, gar nicht so drüber nachgedacht hast, dass du das Ganze mal beruflich machen kannst. Und erst als du dann mit 17 deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast, war dir bewusst, ey, das kann ich tatsächlich zu meinem Beruf machen. Warst dann zu dem Zeitpunkt der jüngste Starting Goalie der DEL-Geschichte. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du wusstest, das ist jetzt viel mehr als nur ein Hobby, viel mehr als nur einem Karl Friesen nacheifern?
Ja, surreal, weil du bist ja bis 16 irgendwie noch gefühlt Kind und bist mit deinen Jungs in der Kabine und erzählst über alles Mögliche, nur nicht über eine professionelle Eishockey-Karriere machst du dir da Gedanken. Und dann, wenn halt einmal damals war es Helmut De Raaf, der auf mich zugekommen ist und eben gesagt hat, du Paddy, willst du das Ganze jetzt als Spaß weitermachen, hobbymäßig oder doch schon ernst? Dann wird er das erste Mal so wirklich bewusst, was es eigentlich heißt, du hast die Chance, Profi-Eishockeyspieler zu werden. Und als ich damals in Essen mit den Hannover Scorpions gegen die Moskitos Essen im Tor stand, du, das war wie in Trance. Also klar, wir haben auch zum Glück das Spiel gewonnen, 3-2, das weiß ich heute noch. Aber das war mehr wie ein Film, ist das Ganze irgendwo vorbeigegangen. Das ist echt krass, kann mich schon noch genau daran erinnern, wie es war. Aber trotzdem, dass das mein erstes Profi-Eishockey-Spiel war, das war im Nachhinein, kann ich jetzt viel mehr genießen wie damals, weil damals war das alles mehr so Tunnelblick.
Ja, das finde ich krass, dass du tatsächlich erst so mit dem ersten Profivertrag da geliebäugelt hast, diesen unser Hobby praktisch dann doch zum Beruf zu machen. Aber bei mir war das schon gefühlt, als ich in der Berlin-Auswahl war das mein Ding, ich werde das, und hatte da auch irgendwie nie einen Plan B. Also vielleicht war ich einfach zu blöde für einen Plan B. Aber für mich war das da eigentlich schon klar. Und dann spätestens mit der Berufung in die Junioren-Nationalmannschaft und solche Sachen, habe ich dann gedacht, alles klar, das ist mein Ding, das mache ich. Aber da warst du noch so, ach, naja, gucken wir mal, was passiert. Ja, was wäre denn ein Patrick Ehelechner geworden, wenn er kein super Torwart gewesen wäre?
Friseur.
Pilot.
Pilot?
Ja, Pilot. Ja, ich wollte unbedingt Pilot werden. Ich wollte unbedingt mal die Boeing 747-800 fliegen. Das wäre so mein Traum geworden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich dachte immer, es gibt bessere wie mich. Also ich habe schon gewusst, dass ich in der bayerischen Auswahl bin. Ich habe schon gewusst, auch so U16 bin ich dabei. Aber ich habe mich selbst immer so ein bisschen, ich mag es nicht schlechter eingeschätzt sagen, aber ich war halt da eher so ein bisschen passiver bei dem ganzen Gedanke und war schon immer mein Traum und Wunsch. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich so ein Talent habe. Sagen wir mal so.
Und als du mit 17 dann dein erstes DEL-Spiel gespielt hast und du wusstest, es wird dein Beruf sein, es ist jetzt dein Beruf, hattest du da die NHL dann auch irgendwann im Hinterkopf? Es waren ja dann doch 2 Jahre später, als du dann von den San Jose Sharks gedraftet wurdest, war das da schon dann ein Thema für dich, dass es über Deutschland hinausgehen könnte?
War es eigentlich, weil ich einen Olaf Kölze kennenlernen habe dürfen. Und durfte ich den einmal drüben in Washington besuchen und habe den, wie gesagt, mit 18 das erste Mal drüben Spiel sehen. Und dann dachte ich mir, das ist schon eine geile, fette Show da drüben. Also was wir in Deutschland machen, ist ja auch nett, aber das ist ja eher Hobby. Aber was da drüben abgeht, ist wirklich saugeil. Und dann habe ich gedacht, also da will ich schon mal auch rüber.
Und dann warst du ja in dem Jahr 2003, das war ja ein besonderer Jahrgang, was die Drafts angeht. Es war zum zweiten Mal in der Geschichte, dass an Nummer 1 ein Torhüter gepickt wurde.
Ja.
Den Namen darfst du jetzt sagen, du weißt es selber und der ist heute noch aktiv.
Ja, Marc-André Fleury, ich meine, was für eine Legende, hab da heute noch mit ihm sehr guten Kontakt, schreiben uns regelmäßig. War eine absolute wilde Draft-Party-Nacht. Also das war auch Wahnsinn. Fleury hat alles gezahlt nebenbei. Danke nochmal dafür, Marc. Es war faszinierend. Es war, ich muss wirklich sagen, der ganze Draft war ein Spektakel, unvergesslich. Die Spielerpersönlichkeiten, die ich da kennenlernen habe, dürfen sensationell. Aber für mich, klar, als Torhüter zusammen mit Marc-André Fleury in einem Draft gewesen zu sein, den kennenlernen zu dürfen, mit dem in Kontakt treten zu können, brauche ich euch nicht erzählen. Das ist wie wahrscheinlich für einen Spieler Sidney Crosby. Ist ja absolutes Highlight.
Das hört sich tatsächlich nach einem traumhaften, nach einem Traum einfach an. Also wie du sagst, ich glaube, wenn ich jemals so gut gewesen wäre wie du, dass ich da an so einem Draft hätte teilnehmen können und da, egal wer da mit mir rumgelaufen wäre und den Abend verbracht hätte, das vergisst man einfach nicht, ne? Das kann man dann seinen Enkelkindern noch erzählen. Das ist schon, wie hast du von dem Draft dann Bescheid bekommen? Also hat dich dein Manager damals dann angerufen und gesagt, Ada, komm jetzt rüber, wir haben hier ein riesen Ding vor? Oder wie wurde es an dich herangetragen, dass du, da weil du ja gerade sagtest, du hast dich immer selber eher so ein bisschen, nicht passiver gesehen.
Genau.
Wie, weil wenn du dann weißt, du bist im Draft, spätestens dann musst du dir doch bewusst geworden sein, Mann, ich bin echt ziemlich gut.
Ja, da hat mich dann, mein Manager hier war ja der Jaro Tuma und der wiederum hat zusammengearbeitet mit der Agency von Bobby Orr. Und dann hat mich eigentlich Bobby Orr mehr oder weniger angerufen und hat gesagt, du Paddy, es ist glaube ich gut, wenn du in 3-4 Wochen rüberkommst zum Draft nach Nashville, weil es könnte sein, dass dich ein Team eben pickt und das Erlebnis musst du eben, da musst du mit dabei sein.
Wow. Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit mit dir, Paddy, ein Spiel in den Playoffs der Dallas Stars zu kommentieren und da hast du mir damals, oder wir haben beide drüber gesprochen, das ist ja auch interessant, Joe Pavelski, der für die Dallas Stars zu dem Zeitpunkt auf dem Eis stand, der ist im gleichen Jahr gedraftet worden, ist auch nach wie vor aktiv und der ist nur an Position 205 gedraftet worden. Heißt, du hast mir damals gesagt, ey, guck mal, ich bin an 139 und er nur an 205 gedraftet worden.
Verrückt. Also das ist wirklich, wirklich verrückt. Das ist aber auch das Faszinierende, finde ich, oder auch zum Teil das Traurige an dem Draft-System, dass da schon auch etliche, ich meine, Köppi weiß es ja selber auch, mit wie vielen etlichen First-Rounder haben wir in der DEL zusammenspielen dürfen. Die kamen rüber, aber waren dann im Endeffekt, ja, ich mag jetzt nicht sagen ein Flop, aber man hat sich einfach mehr erwartet. Genauso ein Henrik Lundqvist, der ist ja zum Beispiel an der sechsten oder siebten Runde erst gedraftet worden. Und dieses Draft-System ist schon, ich sag faszinierend. Es ist natürlich ein Sprungbrett, aber man darf nicht vergessen, wie viele Scouts sich da auch schon sauber verschätzt haben bei gewissen Spielern.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass natürlich reden wir dann immer nur von Connor Bedard und Leon Dreiseitels und solchen, wo es halt brutal funktioniert. Die Erstrunder, die alle reinrutschen und die Superstars sind. Aber wie viele dann doch am Ende des Tages es nicht schaffen, weil man einfach sie falsch eingeschätzt hat, beziehungsweise weil die Entwicklung einfach anders gelaufen ist, wie man sich das gedacht hatte. Dahingehend ist sowas ja nicht die Seltenheit. Wir werden ja hier in Deutschland eigentlich immer nur mit den Superstars konfrontiert, bei denen es halt klappt. Aber
richtig,
wie du richtig sagst, es sind ja immer wieder welche, auch bei uns hier in der DL, sind wir ja froh drum, weil es sind immer noch wahnsinnig gute Eishockeyspieler. Aber es gibt einen Haufen, wo ich mich dann auch manchmal umgeschaut habe, wo es dann hieß, ja, der hat auch schon, der wurde da zweite Runde gedraftet, der wurde erste Runde gedraftet. Und dann findet man die teilweise ja sogar in den unteren Ligen in Deutschland wieder.
Richtig,
Das finde ich dann tatsächlich sehr beeindruckend, ja.
Paddy, du hast dann 2 Jahre in der OHL, in der Ontario Hockey League gespielt, in Kanada. und hast es dort auf insgesamt mit Playoffs 124 Spiele gebracht. Dein Ziel war in der Zeit, den Sprung in die NHL zu packen. Und wir wollen hier natürlich nicht nur Bauchpinseln, sondern auch ganz ehrlich von dir wissen, warum hat es bei dir am Ende nicht gereicht? Da gehört viel dazu, man muss auch Glück haben. Aber was glaubst du, war bei dir der Punkt, warum es dann eben doch nicht gereicht hat, obwohl dir dieses ganze Talent mitgegeben war, warum dann dieser Sprung in die NHL nicht funktioniert hat?
Ja, also um jetzt da erstmal an irgendwelche Ausreden teilhaben zu wollen, es ist immer der Athlet selber, also ich. Also anscheinend hat's natürlich, war ich nicht gut genug am Ende des Tages. Es gibt da natürlich so im Nachhinein, wenn man das zurückreflektiert, weil ich ja mit der aktiven Sport nichts mehr zu tun habe, schon ein paar Argumente. Ich sage mal, Punkt 1 war, genau in dem Jahr, wo ich meinen NHL-Vertrag unterschrieben hätte, gab es das Lockout-Jahr. Wenn man sich überlegt, dass ein Kiprusov, der zuletzt erst geehrt worden ist in Calgary, das war der erste Torwart in der AHL. Also das heißt, diese ganze Verlagerung der Torhüter ist um eine Liga runtergegangen, außer sie sind nach Hause gegangen, aber die meisten haben ja drüben in Nordamerika, waren ja wohnhaft, sesshaft, das heißt, sie wollten nicht nach Europa gehen, ihre Familie verlassen. Und dann hat sich dieses Torhüter, die Struktur nach unten verschoben. Dann haben halt die AHL-Torhüter in der East Coast Hockey League gespielt und mein Angebot war eben dritter Torwart East Coast Hockey League. Klar, man kann jetzt sagen, du hättest drüben bleiben müssen, dich durchbeißen können oder müssen, aber realistisch waren für mich 5 bis 10 Spiele drin und on top, ich sage mal, ja, 80.000 Meilen Busfahrt. Das hätte ich on top auch noch dazu bekommen. Und ich für meinen Weg habe mich einfach damals dazu entschieden, ich wollte spielen und ich wollte nicht dritter Torwart in der East Coast Hockey League werden. Das hat natürlich damals San Jose anders gesehen. Die wollten natürlich, dass man drüben bleibt, dass man sich durchbeißt. Das wusste ich auch, aber ich als Spielertyp, ich bin nicht der Torhüter, der sich mit der dritten Position zufrieden gibt und ich mag spielen. Und da habe ich mich eben für den Weg Deutschland wieder entschieden, wo ich aber auch genau wusste, dass wenn ich diesen Weg gehe, höchstwahrscheinlich die Scouts bzw. die San Jose Sharks zu mir halt die Tür schließen werden, weil sie nicht möchten, dass du als Deutscher wieder zurückgehst, sondern eben in ihrem System bleibst.
Ja, ist das, also das hat sich ja dann schon, also berichtige mich gerne, wenn ich das falsch sehe, aber weil heutzutage hört man ja doch immer wieder, dass auch gerade hochtalentierte Spieler von den Organisationen bewusst nochmal nach Europa zurückgeschickt werden, um einfach da Spielpraxis zu haben, Spielpraxis zu erhalten, um einfach sich da nochmal ein Jahr im Profibereich, im Männer-Eishockey zu beweisen, um dann noch fertiger wieder zurückzukommen. Also fertig im Sinne von sehr viel stabiler, also fertiger als fertiger Eishockeyspieler. Und damals dann in deinem Falle war das dann eher so der, nee, wir wollen eigentlich, dass alle hier bleiben und wir alle unter Kontrolle haben und alle sehen. Ja. Und da gab's gar nicht so, na, Paddy, klar, geh doch zurück in die DL oder damals, also ist jetzt ja so auch, geh nach Schweden oder sei da irgendwo erster Torwart, weil ich finde, Spielpraxis, also ich glaube, ich hätte genau denselben Schritt gemacht wie du, Spielpraxis ist das Allerwichtigste in jungen Jahren und wenn man sich da in der Männermannschaft irgendwo beweisen kann als erster Torwart eben, dann bringt es doch auch der Organisation sehr viel mehr, als wenn die sagen, okay, der ist jetzt dritter Torwart in der East Coast und dann gucken wir mal, dass er 5 bis 10 Spiele macht, also das. Also hat sich da ja dann dahingehend von der Denkweise auch wahnsinnig viel getan dann, oder?
180 Grad komplett. Also es hat sich komplett gewandelt. Die Liga wurde damals auch nicht so ernst genommen wie jetzt. Dazu kommen natürlich schon die internationalen Erfolge der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die das Ganze natürlich in ein ganz anderes Licht bringen, durch die Silbermedaille 18 und jetzt auch zuletzt bei der Weltmeisterschaft Silber. Aber auch die Professionalität. Früher ein Spiel der Woche war im Fernsehen, mit Glück. Die Liga hatte nicht dieses Ansehen, diese Professionalität, die die NHL-Leute haben wollten. Die dachten eher, das ist so eine nette Hobby-Bierliga oder so. Also das war einfach nicht der Standpunkt damals, war klipp und klar deutlich zu mir wiedergegeben worden. Wenn du rübergehst, dann ist es mehr oder weniger, die Tür ist zu. Weil wir die DEL eben nicht so stark ansehen wie die East Coast. Das war leider so.
Wie schwer ist es dir dann gefallen, diesen Schritt dann zu gehen, auch wenn du sagst, dir war dann vollkommen bewusst, du willst spielen, du willst nicht als dritter Keeper fungieren. Dir war damit aber trotzdem klar, dass dieser Traum von Nordamerika und dem Eishockey im Endeffekt beendet ist. War es mehr die Vorfreude auf die Aufgaben in der DEL oder war es schon auch schwierig zu sagen, okay, von diesem Ziel Nordamerika und Eishockey muss ich mich jetzt verabschieden?
Ja, die Frage habe ich mir oft gestellt. Was vielleicht noch dazu kam, war, es gab da bei mir in der Familie einen persönlichen Schicksalsschlag, weil mein Opa, der wurde sehr schwer krank, hatte da Krebs und wollte auch da ein Stück weit näher zu Hause sein. Weil ich ein unglaublich familiärer Mensch bin, auch in der Hinsicht ein bisschen sensibel bin. Was heißt ein bisschen? Ich bin da sensibel, was meine Familie betrifft. Und deswegen war der Schritt zurückzugehen eher eine Stück weit auch so ein bisschen Erleichterung, weil ich meinem damaligen Opa wieder näher war. In dem jungen Alter muss man auch sagen, du reflektierst das ja ganz anders. Was war ich da? Ich war da 22, 23. Das ist jetzt klar, würdest du rationaler denken, aber du bist da eben, ja, nicht reif genug. Also du bist einfach nicht, hast nicht diese Reife. Du denkst so mehr von heute auf morgen. Und, aber was schon mich geprägt hat, war einfach diese Geschichte mit meinem Opa, die mich da unglaublich, beeinflusst hatte, weil auch das erste Mal in meinem Leben hatte ich so, ja, mit diesem Tod halt auch ein bisschen Berührungen und musste mich da auseinandersetzen, vor allem in der Familie. Und das war dann, es war eine schwierige Zeit für mich, für meinen Kopf.
Auch wenn es ein schwieriges Thema ist, finde ich sehr, sehr schön, dass du das so ganz offen und ehrlich sagst, weil es ja eben auch zeigt, wenn wir über den Eishockeysport sprechen, da wird immer teilweise so drüber gesprochen, als wären die Sportler Maschinen. Aber das sind sie eben nicht. Und es ist nicht nur das, was auf dem Eis passiert, sondern auch immer ein Teil, was ist mit den Privatmenschen los. Und deshalb ist es ein sehr, sehr schöner Einblick, den du uns so gibst.
Ja, du, das ist auch, glaube ich, wichtig. Es ist einfach männlich, jeder Eishockeyspieler hat dieselben Alltagsprobleme. Leider, 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 auch wenn es keiner hören mag, leider dazu. Und das war dann eben in der, also wie gesagt, das ist keine Entschuldigung, das ist für nichts eine Entschuldigung, aber ich habe eben damals für mich so mehr oder weniger einen Frieden geschlossen, weil ich wusste, ich persönlich würde mir das ein Leben lang vorwerfen, wenn ich da nicht in der Nähe bin. Und deswegen war dann der Schritt, vielleicht habe ich so auch ein Stück weit verdrängt, also so im positiven Sinne, weißt du, was ich meine, aber ich war mit mir im Reinen und das war wichtig und das kann ich auch nur jedem empfehlen da draußen oder Köppi kann es ja auch bestätigen, also man darf sich niemals reinreden lassen, von keinem Manager, von keinem Scout, von keinen Eltern, du musst die Entscheidung für dich selber treffen im besten Sinne und dann bist du mit dir selbst im Reinen und dann kannst du, finde ich, auch wieder neue Energie schöpfen, weil wenn du immer auf andere hörst und du machst es für den Papa, du machst es für den Agenten, ich glaube einfach, dass das dich auf langfristig irgendwie mal aus der Bahn werfen kann. Und deswegen bin ich auch mit mir im Reinen, auch wenn ich es leider zu keinem NHL-Spiel geschafft habe, weil es meine Entscheidung am Ende des Tages war.
Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du gerade sagst, dass man da seinen Weg finden muss und seinen Weg gehen muss. Ich finde es völlig fein, mit erfahrenen Spielern drüber zu reden, aber natürlich auch mit der Familiensituation zu besprechen. Aber am Ende des Tages muss man selber mit sich das ausmachen und sagen, wo will ich hin, wie will ich da hin? Und wenn es solche, in deinem Fall ja auch ein schwerer Schicksalsschlag oder in der Familie einfach was ist, ich glaube dann am Ende des Tages, stell dir vor, hätten alle gesagt, nee, bleib da drüben und. Who knows, was passiert wäre.
Ja.
Und du hättest deinen Opa vielleicht trotzdem nie wieder gesehen oder solche Sachen und dann würdest du das, glaube ich, sehr viel länger mit einem rumziehen.
Das glaube ich auch.
Als dass man einfach sagt, nee, das ist es halt so. Es ist, ich bin hier trotzdem glücklich. Ich kann heute in den Spiegel schauen und bin immer noch ein glücklicher Mann. Ich glaube, das ist sehr viel mehr wert, als wenn wir jetzt in deiner Karrierestation einen NHL-Spiel draufstehen hätten.
Das glaube ich im Nachhinein. Das glaube ich auch.
Rein sportlich, wie war es für dich dann, zurück in der DEL zu sein? Und was waren vor allem so die Hauptunterschiede zwischen dem Eishockey, das drüben in Nordamerika gespielt wird, und dann im Vergleich dazu hier die DEL wieder?
Schnelligkeit, Härte, Präzision. Für mich als Torwart, ich sage einmal, das Spiel in Nordamerika hat mir ein Stück weit auf der kleineren Eisfläche besser getan, weil einfach mehr los war und der Spieler hatte weniger Zeit zum Schauen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn der Spieler auf der kleineren Eisfläche weniger Zeit hat, dann hat er auch nicht so viel Zeit, ein Loch bei mir zu sehen, also wo er halt hinschießen kann. Bedeutet, der Verteidiger ist immer eine halbe Sekunde näher an dem Gegenspieler dran. Die Abschlüsse finden schneller statt wie bei uns. Bei uns kannst du aufgrund der größeren Eisfläche vielleicht, also ich sage mal, die guten Spieler, den Kopf nach oben nehmen und schauen, wo ist ein besser positionierter Mitspieler. Das war für mich die größte Umstellung, weil eben die Topspieler in Europa aufgrund der größeren Eisfläche ein Stück weit mehr Freiheiten genießen und die können sie halt hier besser ausspielen.
Wir wollen jetzt vielleicht mal nicht zu lange über die DEL sprechen, weil wir auch noch zur NHL kommen wollen. Deshalb überspringen wir mal die Zeit, sowohl bei den Duisburg Füchsen, bei den Ice Tigers, bei den Augsburg Panthers. Du hast dich dann entschieden, nach Rosenheim in die DEL2 zurück zu bewegen und bist dann einen Weg gegangen, der auch nicht ganz so häufig vorkommt. Wie ist es bei Patrick Ehelechner dazu gekommen, dass du gesagt hast, nein, ich werde jetzt nicht irgendwie normaler Trainer. Also wir müssen auch noch über deine Torwartschule sprechen, das machen wir. Aber wie bist du dazu gekommen zu sagen, nein, ich möchte Kommentator werden, ich möchte Experte werden?
Boah, ein bisschen muss ich vielleicht ausholen. Also ich habe zu meiner Zeit in Nürnberg, wo ich einen Kreuzbandriss hatte, da war ich ein Jahr lang komplett raus. Da hatte ich die Patrick-Kleine Eishockey-Welt auf Franken-TV-Fernsehen, weil der damalige Manager, Otto Sykora, mich darum gebeten hat, die Ice Tigers mehr publik zu machen. Dann habe ich da ein Mikrofon in die Hand bekommen und habe meine eigenen Teamkameraden in der Kabine interviewen können. Das hat anscheinend ein paar Leuten gefallen, das kam auch im Fernsehen. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Kamera und Mikrofon. Und ich sage jetzt einmal, immer schon als Spieler, Köppi weiß es auch, es gibt, glaube ich, 80% der Spieler, die denken nicht über den Tellerrand hinaus, sondern die sind in dem Hier und Jetzt. Und ich war eigentlich schon immer ein reflektierender Spieler, der überlegt hat, was kann er nach seiner Karriere machen. Und zu der Wahrheit gehört halt auch, ich hatte keine Ausbildung. Also ich habe nur in Anführungsstriche meine mittlere Reife absolviert und dann danach war ich Eishockey-Profi. Und ich wusste ganz genau, wenn der Tag X kommt, dann habe ich ein Problem. Meine zweite Regel lautete immer, ich möchte niemals gezwungen werden, aufhören spielen zu müssen. Also wenn da irgendeiner mal zu mir kommt und sagt, Patrick, bitte hör auf, weil du bist schon so alt oder du bist so schlecht, das war auch für mich ein absolutes No-Go. Das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich kurz vor meinem 31. Geburtstag, also relativ früh, weil eigentlich bist du dann in der besten Zeit des Torwart-Daseins, hatte ich ein Angebot vom Red Bull Media House erhalten, die eben weltweit 555 Athleten eine Umschulung angeboten hatten. Also der Surfer, der Motorradfahrer, weltweit. Und mich hat damals eben der Servus-TV-Sportchef Philipp Wohlfahrt gefragt nach der Saison, du Patrick, kannst du dir vorstellen, bei uns so ein Trainee-Programm zu absolvieren, redaktionelle Schulung, Kameraschulung, Moderationsschulung, Kommentatorenschulung? Und ich sah das ja damals eher so ein bisschen als Majestätsbeleidigung, weil ich mir dachte, was will denn der jetzt von mir? Also ich soll aufhören zum Eishockey spielen, spinnt der eigentlich? Der hat ja überhaupt keine Ahnung. Und dann lag dieses Angebot halt in der Luft. Ich hätte dann damals noch nach Krefeld gehen können. Ich habe auch noch ein Angebot gehabt, wer war es nochmal? Ich glaube, von Augsburg. Und ich bin dann damals einfach in Urlaub geflogen und habe mir eine ganz oldschool Pro-Kontra-Liste geschrieben. Also wirklich ganz, ganz, ganz oldschool. Pro Eishockey, Kontra Eishockey. Und leider war die Liste bei Kontra Eishockey sowas von verdammt lang, dass eigentlich das Herz gesagt hat, spiel weiter Eishockey, aber rational der Verstand gesagt hat, hör auf, weil so eine Chance bekommst du nie mehr wieder. Und dann habe ich mich dazu entschieden, wo viele nicht verstanden haben, dass ich kurz vor meinem 31. Geburtstag aufhöre zum Eishockey spielen.
Es klingt auch nicht so, als würdest du irgendwas bereuen.
Nein, also ich muss sagen, mit dem, was ich jetzt erleben durfte, und ich habe jetzt wirklich jetzt dann übernächstes Jahr sind es 10 Jahre. Also was ich schon erleben durfte, ich kenne ja viele, viele andere Kollegen in der TV-Branche als Journalisten, die haben nicht annähernd das erleben durften, was ich jetzt schon erlebt habe. Also wenn ich sage, ich durfte ein Stanley Cup-Finale moderieren, ich durfte ein olympisches Finale mit deutscher Beteiligung moderieren, ich durfte eine Eishockey-Weltmeisterschaftsfinale moderieren mit deutscher Beteiligung, ich muss eigentlich morgen aufhören. Weil
Mach das bitte nicht.
Nein, ich habe mich da mit Fritz von Turn und Taxis unterhalten. Und waren wir unglaublich nett beim Kaffee gesessen für 4 Stunden. Und da wurde mir erst mal bewusst, was für eine Ehre bzw. für ein Glück ich habe, als Journalist, als Eishockey-Journalist, bisher schon alles erleben zu dürfen. Also das ist wirklich nicht normal. Und selbst ein Fritz von Turn und Taxis hat gesagt, du, ich habe nie in meiner ganzen Karriere ein olympisches Finale mit deutscher Beteiligung moderieren dürfen. Ich meine, der Fritz von Turn und Taxis, also die Ikone. Und dann muss ich sagen, habe ich im Nachhinein mit auch sehr viel Glück alles richtig gemacht.
Ich wollte es gerade sagen, Paddy, also so wie du es gerade aufgezählt hast, mir war das schon bewusst, dass du das alles ja getan hast, aber da brauchst du, glaube ich, kein weinendes Auge mehr haben, ob du dann noch 1, 2 oder vielleicht auch 5 Jahre länger gespielt hättest oder nicht, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen, hast du doch genau den richtigen Schritt gemacht. Und das ist halt immer so eine Sache, wenn einem die Tür aufsteht, dann muss man halt entweder selber durchgehen oder nicht. Andere Türen gehen wieder zu, aber du bist einfach durchgegangen und hast es bis zum Ende durchgezogen. Und ich glaube, dass du aus der Eishockey-Welt in Eishockey-Deutschland und in den Medien nicht mehr wegzudenken bist. Also aus meiner Sicht her. Und von daher kann ich dir da nur zu diesem mutigen Schritt auch, ich weiß nicht, wie ich drauf reagiert hätte. Ich hätte wahrscheinlich ähnlich wie du erstmal, willst du mich jetzt verarschen? Ich soll aufhören und ich soll irgendwo. Aber finde ich ganz stark, höre ich jetzt zum ersten Mal so und bin tatsächlich beeindruckt und Gratulation dazu.
Also erstmal danke, vielen Dank, aber klar, das möchte ich natürlich schon auch dazu sagen, das ist schon krass gewesen, ich war 14 Jahre lang eben Profi, du hast immer dein Auto bekommen, du hattest deine Wohnung, du hattest dein Nettogehalt und von heute auf morgen warst du Praktikant für 450 Euro. Also das war schon krass und ich saß da eben auch in dem Red Bull Media House und du sitzt auf jeden Fall um dich herum, sind 15, 16, 17, 18-Jährige. Ich kam mir vor wie in diesem einen Hollywood-Film und ich als 31-Jähriger fange dann an hier mit einer Umschulung. Also das war schon ein bisschen zum Teil crazy. Aber wie gesagt, das war mein Ziel und habe da immer daran geglaubt. Und da half mir auch ein Stück weit so meine sportliche Einstellung.
Und die sportliche Einstellung ist das eine, aber du hast den Sport ja auch nicht nur, dass du weiter über den Sport sprichst, sondern du praktizierst ihn ja, beziehungsweise du gibst ihn weiter. Inwieweit war Sigi Hara daran beteiligt, dass er irgendwann gesagt hat, ey du Paddy, im Fernsehen über Eishockey sprechen ist das eine, aber guck mal, mach's doch so wie ich, mach eine Torwartschule auf, weil das ist ja im Endeffekt der zweite Part, den du auch heute noch machst.
Ja, das stimmt. War so auch nicht geplant. Es war eigentlich so, ein Schlüsselerlebnis. Ein 7-jähriger Bub aus Grafing hat mich angeschrieben nach meiner aktiven Karriere auf Instagram und der hat mir einen unglaublich netten Text geschrieben. Den habe ich mir auch kopiert und den habe ich mir auf meinem Laptop, auf meinem Desktop auch hinterlegt, weil er eben gesagt hat, du Patrick, er fand es so schade, dass ich aufhöre. Also war er Fan von mir, war auch Torwart. Und das Stellungsspiel und die Ruhe, bla bla bla. Und ihm würde das so freuen, wenn ich diese Euphorie, wenn ich diese Spielstilart weitergeben könnte an ihn, weil er eben diesen Spielstil von mir so faszinierend findet. Und mich hat dieser Brief wirklich so, oder dieser Text mehr oder weniger so, auch mit Rechtschreibfehler, also total authentisch, so berührt, dass ich gesagt habe, du weißt du was, du musst im Leben einfach mal auch was zurückgeben. Und dann habe ich eben diesen Torwartschein absolviert Und meine Aufgabe ist es einfach, ein Stück weit Torhütern die Möglichkeit zu bieten, nicht in großen Vereinen, sondern eher in den kleinen Vereinen, einen Torwarttrainer zu haben, ich möchte einfach nur nicht, dass die den Fehler machen, die ich gemacht habe. Weil wenn ich es schaffe, dass die junge Torhüter-Generation einen Fehler weniger macht, wie ich gemacht habe, dann werden sie besser und dann habe ich alles erreicht.
Das sind tolle Worte, die du gerade sagst. Jetzt Olli und ich dürften ja in Miesbach mal Teil davon werden und da haben wir praktisch Live-Anschauungsunterricht bekommen von dir, wie du da gewisse Sachen aufbaust. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwelche Bänder gehalten und wir haben über das Stellungsspiel geredet, wie du die Winkel verkürzt bzw. verkleinerst. Dazu meine Frage, sind das Sachen, die sich ein Patrick Ehlechner daheim, wenn er Freizeit hat und seinen Kaffee trinkt und in die Berge schaut, sich ausdenkt? Oder bildest du dich da weiter? Bereist du da vielleicht sogar andere Länder, um da up-to-date zu sein? Oder sind das viele eigene Kreationen, die einfach aus deinem logischen Verstand heraus entstehen, wo du sagst, so kann ich es am besten veranschaulichen, so kann ich es den kleinen Kerlen super beibringen?
Das tatsächlich kam vom Film Spider-Man, weil ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen von diesem Spider-Man-Typen, wie der da eben mit seinem Ding da rumspritzt aus der Hand und hat da eben mal gegen seinen Gangster...
Zum Glück hast du Hand gesagt.
Ja, ja. und hat da eben mal seinem Gangster eben erklärt, warum er den eben so getroffen hat vom Winkel, frag mich nicht wie, aber auf jeden Fall habe ich daraus eben diese Geschichte mit diesen Seilen mir eben so herausgedacht, weil ich muss ja die Kinder, die 8, 9, 10, 11 Jahre sein, auf eine Art und Weise das Torwartspiel so erklären, dass sie es spielerisch verstehen. Und das war zum Beispiel die Seilen, aber ansonsten besuche ich schon, wenn es geht, einige Kollegen aus Schweden oder eben auch aus Nordamerika, um da mein Torwarttrainer-Dasein immer wieder abzudaten.
Aber ich fand das extrem cool, Köppi. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin selber als Kind mal 3 Jahre im Tor gestanden. Klar, das ist auch viele, viele Jahre her. Aber man hat immer wieder dieses Winkelspiel, das hat man immer gehört, aber als Stürmer, Verteidiger so richtig beschäftigen tut man sich damit nicht. Und ich finde, das ist so, wenn man das mal so visualisiert bekommt mit diesen Seilen, also mir hat das extrem geholfen und ich hatte nachher das Gefühl, jetzt verstehst du ein bisschen was von dem, was dir Paddy immer erzählt. Ich fand das echt cool.
Ja, und das soll ja auch so der Sinn sein, weil es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wenn du etwas visuell siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass es du dir auch besser merken kannst. Und das ist ja bei den Kindern das A und O.
Ja, ich hätte den Lehrgang mit dir da auch früher mal machen sollen. Dann hätte ich die Torhüter ein bisschen mehr verstanden und dann hätte ich die vielleicht, die Winkel, die dann frei sind, hätte ich dann vielleicht dann doch noch irgendwie wegblocken können oder sowas. Aber
kam hast du leider Minuten nicht getan.
Nee, hast kam du leider Minuten nicht getan. Spät. Aber gut. Na, aber sind wir doch froh, dass du jetzt auf jeden Fall ganz vielen jungen Torhütern da draußen die Welt früh genug schon erklärst, dass sie damit auf jeden Fall bestens vorbereitet sind für größere Aufgaben dann.
Und du hältst die Leute natürlich auch weiter auf dem Laufenden, was die NHL angeht. Und damit kommen wir zur besten Eishockey-Liga der Welt. Auch die soll natürlich jetzt in dieser Episode Thema sein bei uns. Und wir beginnen mal bei den Washington Capitals. A, weil sie sich momentan wieder auf Playoff-Kurs bewegen mit den Wildcard-Plätzen. Und wir wollen damit beginnen, Paddy, weil wenn wir über die Washington Capitals sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Alexander Ovechkin. Und ich weiß, du hast eine persönliche Geschichte mit ihm. Aufzug, Hotel, U20-WM, glaube ich.
Richtig. Ja, Obi...
Das erklär ganz schnell.
Obi, wir haben bei der U20-WM in Halifax gespielt und wir waren im Teamhotel und auf jeden Fall, ich bin da in den Aufzug im Teamhotel reingesprungen, weil ich eben auf meine Etage fahren wollte. Tür geht fast zu, Fuß geht dazwischen rein. Auf einmal geht der Obi rein mit noch einem russischen Kollege und sagt halt, ja, hi, mehr oder weniger. Ich auch, ein bisschen schüchtern, hi, zurück. Ich wollte eben am 8. Stock war meins und der Obi hält am 2. Stock, hat aber auch höher fahren müssen und ich dachte mir schon, warum halten wir am 2. Stock? Auf jeden Fall, 2. Stock, geht die Tür auf, Obi geht raus und ja, holt sich erst einmal, ich glaube, 4 absolut sehr hübsche, tolle Frauen, auch, ich glaube, intelligente Frauen, und steigen dann auch in diesen Fahrstuhl mit ein, haben mich auch sehr nett begrüßt, aber so wirklich hat sich für mich dann doch keine interessiert.
Ach, hat er, ich dachte, jetzt war ja fair von ihm, dass er dir eine mitnimmt.
Aber nein, es waren sehr viele nette Bekannte von ihm, ja. Er hat nur gelächelt und hat gesagt, see you soon.
Das ist aber ihr habt euch ja auch auf dem Eis getroffen, ne?
Ja, Obi hat mir einmal ein Hattrick, reingeschweißt. Er kann halt einfach absolut gut Eishockey spielen. Ein Alleingang bzw. ein Penalty habe ich von ihm mal gehalten. Da hat er sich sogar bei mir bedankt und hat gesagt, hey, good save, wow, congrats, buddy. Also hat sich da auch irgendwie, weiß nicht, ob er Mitleid mit mir hatte, aber ja, war dann doch von ihm eigentlich doch sehr respektvoll nett.
Ich wollte gerade sagen, doch ein fairer Sportsmann, auch wenn er alle Frauen für sich benutzt hat.
Auch auch wenn, wie gesagt, die kanadischen Eishockey-Frauen-Fans waren schon sehr Ovechkin-Fans, muss man sagen.
Aber damals hattest du deine Frisur wahrscheinlich auch noch nicht. Heute wäre es wahrscheinlich anders.
Ja, ich glaube, durch meinen absoluten bayerischen, deutsch gemixten Charme hätte ich wahrscheinlich bessere Chancen gehabt wie damals. Und ich hatte auch noch nicht so einen Bart. Der Bartwuchs kam erst später und ich habe, glaube ich, damals eher ausgeschaut wie 14 und die hatten, glaube ich, damit gar nicht gerechnet, dass ich Eishockeyspieler bin.
War dir damals schon bewusst, dass Ovechkin so eine große Nummer werden könnte, wie er heute ist, dass er Rekorde von Wayne Gretzky jagt?
Definitiv ja, zu 100%. Ausnahmeathlet, der Schuss damals schon abartig, also das war Laseralarm, du konntest diesen Schuss nicht lesen, nicht antizipieren, das war einfach, du musstest dastehen und hoffen, dass er dich anschießt, alles andere machtlos.
Das ist verrückt. Also es ist krass, dass du das so früh erkennst, weil ich hätte, also Wayne Gretzky-Rekorde sind für mich immer noch so, aus meiner Kindheit ist so, okay, das sind Sachen, die werden in der heutigen Zeit, in dem heutigen Eishockey-Alter, kann niemand mehr solche Rekorde, weil die Zeit einfach nicht mehr dem gerecht wird. Also ich will ja Wayne Gretzky gar nichts absprechen, der war der Wahnsinn und der Gott, sagen wir so, der Eishockey-Gott, aber ich glaube, im Normalen habe ich immer gedacht, sind solche Rekorde von ihm wie Tore oder Assists oder Punkte sowieso einfach nicht zu machen. Ich finde es einfach verblüffend, dass ein Ovechkin da jetzt wirklich, ich glaube, stand jetzt 46 Tore ist er ihm auf den Fersen und er hat noch zwei Jahre unterschrieben. Also es liegt ja auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, beziehungsweise so wie er gerade drauf ist, wird es ja tatsächlich, ja, wenn alles gut läuft, wird er das ja schaffen können. Wie siehst du das da mit Washington, dass sie doch ja irgendwie am Ovi festhalten und jetzt ja gefühlt ganz Washington, selbst das Weiße Haus, irgendwie darauf hinarbeiten, dass Ovechkin diesen Rekord irgendwie bricht? Behindert das nicht Washington als Organisation, um sportlich einfach wieder ein bisschen den Rebuild vielleicht viel früher schon einzuleiten, als sie es dann jetzt wahrscheinlich erst machen werden?
Ja, ich tue mir da auch sehr schwer, weil es ist ein schmaler Grat. Ich bin mir sicher, dass es da einen Deal gibt oder gab, weil sobald Obi den Stanley Cup damals nach Washington geholt hat, glaube ich, war der Deal, und jetzt machen wir Obi zur absoluten lebenden Legende, dass er eben Wayne Gretzkys Rekord einstellt. Sagt aber eben auch aus, ich bin da voll bei dir, ist schwierig, weil auf einer Seite gönnst du es so einem natürlich, dass so ein Rekord gebrochen wird, wo wir alle dachten, den kann man nicht brechen. Auf der anderen Seite, wenn sie dann natürlich nur noch alles auf einen Spieler fokussiert und auf einen Rekord, also auf einen persönlichen Rekord, nicht auf ein Mannschaftsresultat, tue ich mir auch irgendwie schwer, weil was denken sich dann die anderen Spieler? Ich meine, klar, du bist ein Teil davon, klar, du wünschst das an Obi, aber am Ende des Tages willst du ja einen Stanley Cup gewinnen. Ich habe da auch nicht so wirklich eine wirkliche, echte Meinung, weil ich verstehe beide Seiten, ich verstehe Washington als Organisation und ich kann mir es nur so vorstellen, dass, weil der Grubi hat es mir auch mal so richtig erklärt, man wollte, egal was es kostet, diesen Cup nach Washington holen. Man wollte einmal zumindest diesen Stanley Cup haben, sich als Stanley Cup Franchise nennen können. Und ich glaube, der Deal war einfach, Obi, wenn du uns den Cup nach Hause bringst, dann bringen wir dich zu deinem Rekord. Das, glaube ich, ist der interne Deal bei Washington.
Ja, also ich kann eigentlich komplett deine Meinung nur teilen. Für mich ist es genauso. Ich finde, er als Sportsmann hat es wirklich verdient, das zu schaffen, wenn jemand überhaupt mal so nahe kommt. Dann und Ovechkin ist ja auch wirklich ein Sportsmann in jeder Hinsicht. Da scheiden sich zwar manchmal die Geister, ich finde aber trotzdem, in Kleinigkeiten merkt man, was er doch für ein großer Sportsmann ist. Und von daher bin ich dann bei dir. Ich habe auch nicht so, ich verstehe auch alle. Ich verstehe einerseits die Franchise, dass die halt sagen, komm, wir wollen Ovi jetzt deshalb zurückgeben. Aber ich tue mich halt eben so schwer, wie du sagst, für die anderen Spieler, für die ganze Stadt ja dann am Ende auch, jetzt alles auf eine Person zu fokussieren und den Rest so ein Stück weit aus den Augen zu verlieren, finde ich schon schwierig auf jeden Fall. Ne?
Zeigt ja auch die Plus-Minus-Statistik. Wenn ihr euch anschaut, der steht aktuell bei 59 Punkten. Also wir müssen immer dran denken, der Podcast ist aufgezeichnet. Kann sein, dass sich das jetzt in den nächsten ein, zwei Nächten verändert. Steht bei 59 Punkten, aber hat eine Plus-Minus-Statistik von minus 20, was er eben auch zeigt. Da ist alles nur darauf ausgelegt, hier irgendwie seinen Torrekord zu haben, koste es, was es wolle. Und wenn man am Ende vielleicht sogar riskiert, dadurch die Playoffs zu verpassen.
Ja. Und das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, wo Köppi und ich, glaube ich, deswegen, es ist so schwierig, weil ich verstehe voll und ganz der Gedankengang, aber du bist halt kein Einzelsportler, sondern du hast halt noch 22 Jungs um dich herum und die gönnen das dem auch vom Herzen, ich bin davon überzeugt, aber am Ende willst du den Stanley Cup gewinnen als Team. Und wenn dann zusätzlich ein Rekord herauskommen sollte, geil, dann nimmt man den mit. Aber sich nur auf das zu fokussieren, schwierig.
Aktuell. Ja, bitte du.
Nee, ich wollte einfach nur nochmal hinzufügen. Zumal ist im Eishockey ja auch, man kann ja so Sachen auch nicht voraussagen. Also ich wünsche es ihm nicht, aber ich meine, da kommen ja auch viele Faktoren noch zusammen, die man nicht beeinflussen kann, wie eine Krankheit, wie eine Verletzung oder ganz viele andere Sachen noch, die damit reinspielen. Und das dann trotzdem so darauf zu fokussieren, finde ich, ja, haben wir, glaube ich, jetzt zum vierten Mal, fünften Mal sage ich, schwierig einfach irgendwie. Also von daher, und am Ende des Tages hast du weder noch erreicht und dann stehst du da und denkst dir, wow, da hätten wir vielleicht mal ein bisschen anders denken sollen.
Ja, und wenn man die deutsche Brille aufzieht, dann ist es so, dass man auf der einen Seite natürlich hofft, dass Rekorde geknackt werden. Alle freuen sich irgendwie mit Ovi. Auf der anderen Seite im direkten Duell um die Wildcard-Plätze würde das bedeuten, dass es möglicherweise die Detroit Red Wings und damit Mo Seider nicht schaffen würden. Was glaubst du, Paddy? Dieses Rennen ist es ganz, ganz eng zwischen den Washington Capitals und den Detroit Red Wings. Was du von Mo Seider und seinem Team zuletzt gesehen hast, schaffen sie am Ende den Sprung oder glaubst du, dass sie es doch nicht packen?
Also ich würde mir wünschen, dass Detroit es in die, ich sage mal, Playoffs schafft. Mo Seider hat es jetzt auch mal verdient, mit seiner Mannschaft in den Playoffs zu spielen. Hatten guten Start, hatten natürlich auch ihre Schwierigkeiten, also die berühmten Ups und Downs waren da auch da. Aber wenn ich mir jetzt persönlich entscheiden dürfte, dann würde ich mich für die Detroit Red Wings entscheiden, dass sie in die Playoffs kommen.
Ja, das sehe ich genauso. Also natürlich ist Ovechkin Ausnahmeathlet und Sportler, aber jetzt muss man einfach die deutsche Brille aufhaben und in Moritz da einfach die Daumen drücken. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr gedrückt zuletzt, weil wir hatten seine erste Schlägerei, hatte er vor kurzem.
Ja.
Und ich fand, sehr gut sogar. Also hat sich wahnsinnig gut geschlagen. Ich glaube, gegen Forsberg war es. Und ich weiß aber, oder ich habe zumindest mal bei dir irgendwo mal reingehört, und da, du bist gar nicht so ein Fan von diesen Schlägereien, ne? Deshalb finde ich es sehr spannend, dich jetzt mal nach der Meinung, also zu fragen, was hast du davon gehalten, dass ein Moritz Seider sich schlägt? Das bin ich gespannt.
Also generell, klar, das ist ein sehr sensibles Thema, auch mit den Eishockey-Fans da draußen, weil die Grund, ich sage mal, die Grundaussage, es gehört zu unserem Sport dazu. Punkt. Gehört irgendwo dazu. Die Frage ist nur die, A, Vorbildfunktion und B, Krankheitsbild bei Schlägereien. Ich habe einfach einen sehr guten Freund, der aufgrund der Schlägereien im Eishockey, aber der hat sich eben des Öfteren gekloppt, hatte eine Gehirnerschütterung und der hat sich bis heute nicht davon erholt. Bis heute nicht. Der hat Probleme, der muss nur im Dunkel, also der braucht dunkle Räume, der hat unglaublich schnell Kopfschmerzen, der hat einen Puls von 140, hat der Kopfschmerzen, der kann nicht Radl fahren. Die Frage ist ja immer, inwieweit haben wir alle eine gewisse, ich sage mal, Vorbildfunktion für die Nachwuchs, für die Kinder? Das haben wir ja alle. Und dass diese Geschichte mit der Schlägerei-Thematik als Argument zu sagen, es war schon immer so, also gehört es dazu. Ich finde nur grundsätzlich, dass man sowas überdenken sollte, weil eben auch die Vorbildfunktion für uns oder von uns alle nach da draußen, ich finde nicht, dass wir eine Schlägersportart sind. Und das sollte auch nicht so rüberkommen, weil wenn ich mich umhöre, auch mit Kindern, und die sich über dieses Schlägern freuen oder dann auch im Nachwuchs diese Schlägereien suchen, weil es die Großen auch machen. Es ist für mich einfach, ich bin grundsätzlich nicht komplett dagegen. Ich bin aber pro dagegen wie dafür. weil ich einfach denke, dass wir grundsätzlich es überdenken sollten, inwieweit uns diese Schlägereien in unserem Sport weiterbringen oder nicht.
Okay.
Und ja, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat auch seine Jobs auf dem Eis und ich verurteile auch gar keinen, der da eben mehr aggressiver ist wie ein anderer. Nur in Sachen Vorbildfunktion und auch in Sachen, ich sage mal, bleibenden Schäden, da sollte man einfach mal grundsätzliches überdenken.
Okay. Ja, das ist eine tolle Aussage. Verstehe ich auch alles vollkommen. Vorbildfunktion, bleibende Schäden sowieso, finde ich, ist dann wirklich sehr übel und sehr, ja, Pech will ich dazu jetzt gar nicht sagen, das würde nicht das richtige Wort sein. Es ist halt, wenn durch eine Schlägerei auf dem Eis eine Gehirnerschütterung entsteht, was ja schnell passieren kann, auch wenn man einfach mit dem Kopf aufs Eis dann fällt oder eben mehrere Schläge gegen den Kopf bekommt. Ja, finde ich, ist natürlich immer eine üble Sache und immer, aber findest du nicht, dass man bei den Checks, die wir heutzutage fahren, mit dem Speed, wo die Jungs aufeinander rasen, da entstehen ja, glaube ich, solche Situationen, also das finde ich ja dann fast gefährlicher, als wenn sich zwei ausmachen. Also ist ja meist nicht so eine wilde, ich gehe mal los und hau irgendeinen auf die Schnauze. Das ist ja auch schon immer ein bisschen mit Gedanken. Also ob es den Momentum wieder auf seine Seite einfach ein Zeichen setzen für die eigene Mannschaft. Hey, so lassen wir mit uns hier nicht. Also wenn so war es bei mir immer in meiner Vergangenheit. Wenn man hergespielt wurde, dann fand ich, ist man immer irgendwie, ja, dann hat einer vom Team ein Zeichen gesetzt und hat damit das Momentum geholt, die Jungs wieder damit, dass dann natürlich, wenn solche Sachen passieren wie eine Gehirnerschütterung und oder Folgeschäden im Allgemeinen davon, sagen, das ist natürlich, liegt ja auch, glaube ich, ziemlich nah, dass das nicht Sinn und Zweck einer Schlägerei ist. Dann, weißt du?
Ja.
So sehe ich es ein bisschen.
Ich glaube, also generell, diese Schlägereien waren ja schon immer ein Teil des Eishockeysports, sogar viel mehr drüben in Nordamerika. Daher kommt ja das ja eigentlich. Auch damals aus den 70er Jahren, die Phillies. Wir wissen es, Broadway Phillies, glaube ich, wo es eine tolle Doku gibt auf YouTube, die ja das angefangen haben, die gegnerischen Spieler so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und es ist einfach so, es gibt so, wie gesagt, es gibt verschiedene Situationen, wo ich manchmal eben auf dem Eis sehe, wenn es ungleiche Typen sind, wo wirklich da ein Gehetze auf dem Eis stattfindet, wo man dem anderen nur noch hinterher skatet und dem wirklich komplett wehtun möchte, wenn auf der anderen Seite zwei Gleichgewichter Helm ausziehen und Handschuhe ausziehen und sagen, let's go, go for it. Das ist, man, man muss das da auch immer wieder differenzieren. Also generell, du kannst es nicht alles über einen Kamm scheren wie im Leben und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Es gibt Situationen bei Fights, wo ich sage, warum muss das eigentlich sein? Da spielt einer oder da kämpft einer mit 110 Kilo gegen den 75 Kilo Typen, wo du ganz genau weißt, was passiert. Und dann geht's wiederum Kämpfe, selbes Gleichgewicht, selbe Körperklasse, dann go for it, dann tu dir weh, wenn du willst.
Da bin ich komplett bei dir. Ich mag das auch nicht, wenn, wie du gerade sagst, einfach ein 110-Kilo-Mann den kleinen Techniker dann nur, weil er ihn gerade dreimal ausgespielt hat, irgendwie wehtun möchte auf seine Art und Weise. Da bin ich bei dir. Aber sieht man das noch so oft? Ich habe immer das Gefühl, dass das schon, also jetzt gerade in der NHL, hat man ja viel gesehen,
Also ich sage, in der NHL finde ich es definitiv mehr ausgeglichen, weil auch da die Rollenverteilung besser geklärt ist, weil du weißt eigentlich genau, wer ist der Tough Guy von dem und dem Team, und heutzutage hat ja jedes Team vielleicht eine, maximal noch zwei, und die machen es ja dann meistens untereinander aus. In Deutschland hat man ja das ja eigentlich, oder in Europa hast du das ja nicht, dass du einen Bodyguard im Team hast, der nur dazu da ist, deine Spieler zu schützen. Also würde ich jetzt mal behaupten, das ist schon noch ein krasser Unterschied zur NHL.
Absolut, da bin ich auch bei dir.
Zu meiner Zeit, ein Zach Stoltini zum Beispiel, der hatte, wenn wir Krafttraining gemacht haben, hatte der ein separates Boxtraining. Also okay. Nur mal so. Also der wurde von einem professionellen Boxtrainer ausgebildet, um sich eben auf dem Eis bestmöglich zu verteidigen. Der hat an dem eigentlichen Mannschaftskrafttraining überhaupt nicht teilgenommen.
Okay, ja, das ist dann schon sehr speziell.
Sehr, sehr speziell. Und ich glaube, wir könnten über dieses Thema noch stundenlang debattieren, weil es eben so viele Facetten gibt und Pro- und Kontra-Argumente. Aber wir wollen noch ein, zwei Themen besprechen und waren ja eigentlich bei Moritz Seider, bei seiner ersten Schlägerei. Moritz Seider, der hat eine Freundin, die heißt Anna Seidel, ist Shorttrackerin. Und wenn wir jetzt mit dir sprechen, werden sich viele fragen, hä, was hat das jetzt mit Paddy zu tun? Auch Patrick Ehelechner hat was nicht mit einer Shorttrackerin zu tun, sondern mit einer Eisschnellläuferin, Anni Friesinger. Und da ist jetzt die Frage, ihr habt einen Podcast, über was sprecht ihr? Was verbindet euch? Es kann ja nicht nur das Eis sein.
Was verbindet uns? Es ist eigentlich ganz einfach erklärt, hoffe ich, weil wir beide kennen uns aus unserer Eurosport-Zeit. Da ist nämlich die Anni Expertin im Eisschnelllauf und ich eben da fürs Eishockey. Wir haben uns da kennengelernt. Ihre Töchter spielen beide auch Eishockey. Wir hatten regelmäßigen Kontakt, auch was Ausrüstungen angeht und was sie kaufen kann, weil die sind nämlich in der Red Bull Akademie in Salzburg unterwegs und habe da immer wieder so ein bisschen geholfen. Und nachdem wir uns beide sehr schätzen und auch mögen und sie auch einen gewissen Humor habe, den ich sehr interessant finde, kamen wir eigentlich beide mal auf die Idee und zu sagen, du, bevor wir da immer telefonieren und uns amüsieren, warum machen wir eigentlich nicht einen Podcast, nehmen das Ganze auf und schauen, ob das noch irgendjemanden interessiert, der sich das anhören möchte. Und so kam es eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, wir machen einen Podcast zusammen, aber wir haben nicht wirklich spezifische Eishockey-Eisschnelllauf-Themen, sondern das ist eher ein Podcast, ich sage mal, Alltagsthemen, Familie, Kinder, Einkaufen, natürlich auch Sport, auch Eishockey, auch ein bisschen Eisschnelllauf, aber wir haben jetzt keinen Fokus auf irgendeine genaue Sportart, weil es ist eher, sage ich mal, ein Alltagspodcast.
Ja, super interessant, da höre ich auf jeden Fall mal rein, weil genau dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt. Worüber redet ihr? Aber das hast du jetzt, also ich höre auf jeden Fall mal rein, mich hast du gekriegt.
Das ist ja schon mal cool. Nee, aber ich muss auch sagen, Anni ist auch wirklich ein unglaublich faszinierender Mensch. Ich liebe diese Art von Humor, den sie hat. Und ich meine, sie ist Olympiasiegerin, ist einer der bekanntesten Gesichter ever im Eisschnelllauf. Ich finde einfach eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit.
Also an alle da draußen, erst Ringside hören und danach gerne auch bei Paddy und Anni Friesinger in den Podcast reinhören. Und wir kümmern uns jetzt noch mal ein bisschen zum Abschluss, so ein bisschen um die Favoriten. Wir haben schon 7 Teams, die qualifiziert sind für die Playoffs. Die Rangers, die Stars, die Bruins, die Canes, die Canucks, die Fs und die Cats. Und jetzt haben wir beispielsweise die Florida Panthers, die sind fix qualifiziert, haben aber aus den letzten 10 Spielen tatsächlich nur 2 Siege holen können. Paddy, wer ist denn für dich von den Teams, die sich jetzt schon qualifiziert haben, nicht was die komplette Saison angeht, sondern aktuell für dich in Topform, so dass du sagst, die habe ich bei meinem Ranking, was den Stanley Cup in diesem Jahr angeht, ganz weit oben?
Ja, ich tu mir, also zum einen sehe ich die New York Rangers, das habe ich aber auch im Dezember schon gesagt. Das kann, glaube ich, unser sehr geschätzter Kollege Ben, auch der LDS, sagen, schon gesagt, dass die Rangers ins Stanley Cup Finale kommen werden. Da waren die noch überhaupt nicht auf Platz 1. Und ich habe auch gesagt, dass die Edmonton Oilers der Gegner sein werden. Und dabei bleibe ich, dass wir ein Stanley Cup Finale haben werden zwischen den New York Rangers und den Edmonton Oilers.
Da sehe ich einen jubelnden Köppi, weil ich weiß, der sieht zumindest einen der beiden Finalisten genauso wie du.
Ja, absolut. Also ja, mit New York wird sich herausstellen, aber ich bin davon überzeugt. Also für mich ist auf jeden Fall Edmonton einer der heißesten Kandidaten dieses Jahr für den Stanley Cup. Einfach aus dem Grunde, weil sie, ich glaube, diese Saison so viele Täler auch durchstritten haben und aktuell irgendwie all diese Schwächen, die ihnen immer wieder auf dem Eis aufgezeigt wurden, aber eben auch durch die Medien und von überall zugetragen wurden, finde ich, haben sie super in den Griff bekommen. Ich muss habe ich gleich eine Frage an dich, Paddy, und finde, dass sie einfach als Einheit auftreten. Ich finde, noch nicht mehr vom Spielerischen da. Ich finde, die Emotionen auf der Bank und wie sie auf dem Eis miteinander gerade umgehen, Das sehe ich so ein bisschen mehr und ich finde es beeindruckend. Da sieht man einfach, wie jeder für jeden. Und das ist für mich immer so ein Zeichen. Okay, bei den Jungs ist einiges passiert in der Saison, weil die mussten ja gerade anfangs wirklich ein tiefes Tal durchstreiten. Und für mich ist eins der, weil wir vorhin schon auch über DL geredet haben und Berlin mit Hildebrand, für mich Stuart Skinner, Torwart. So oft stand er in der Kritik und so oft hat man ihn schon, weiß ich, NHL untauglich bescheinigen wollen und all solche Sachen. Und mit wie viel Charakter der Bursche da durchgegangen ist. Und aktuell, finde ich, macht er einfach einen wahnsinnig guten Job. Und ich bin halt davon überzeugt, dass ein Team hinten immer einen wahnsinnig guten Torwart haben muss, um eine Chance auf den ganz großen Coup, in dem Fall den Stanley Cup, zu haben. Wie siehst du das mit Stuart Skinner, Paddy? Hast du da ähnliche Beobachtung gemacht wie ich oder siehst du es nochmal ganz anders als Torwartsicht, dass du sagst, ach, das war klar, dass das so passiert, weil ich finde einfach, der hat so viel Shit von draußen bekommen und muss so, aber ich finde, ihr Torhüter habt es da nochmal einen Ticken schwerer, einfach vom Kopf, vom Psychologischen einfach dabei zu bleiben, weil fangen können sie ja alle irgendwie, sonst wären sie nicht da, aber der hat es so toll gemeistert und deshalb bin ich der Meinung, der ist bereit, der Hund.
Also du kannst dich jederzeit bei mir auch als Torwart-Assistant-Trainer bewerben, Köppi, weil ich finde auch deine Ansprache als Mentaltrainer unglaublich interessant und gut. Also von dem her würdest du dich da sehr gut drin tun. Nein, aber dein Auge gibt dir definitiv recht. Ich sehe das genauso. Weißt du, das Ding ist, du hast es, glaube ich, in einem Satz perfekt gesagt. Für mich sind es Totgesagte und die leben ja bekanntlich länger. Und die haben im ersten Drittel der Saison haben die so ein Shit bekommen. Die waren ja, von wem die alles vernichtet worden sind, in der Presse, Social Media, vor der Position sowieso, Campbell komplett weg. Der ist ja, ich weiß nicht, ob der auf Hawaii ist oder wo der mittlerweile ist. Auf jeden Fall. Skinner hat einfach, ich sage mal, diese Souveränität und strahlt Ruhe aus. Und die Edmonton Oilers brauchen Ruhe, vor allem auf der Torwartposition. Die brauchen keinen Spinner, sondern die brauchen einen Skinner. Und ich sage einfach, dass Edmonton genau so diesen Skinner, dieses Puzzleteil vielleicht gesucht hat. Der ist groß, der ist schnell, spielt ein super Stellungsspiel. Und für mich das entscheidende Puzzle bei ihm, er strahlt eine Ruhe. Du hast den noch nie ausflippen sehen. Du hast noch nie nach einem Gegner, und das ist ja, was die Scouts da auch immer unglaublich interessiert, nicht wie gut immer Torhüter spielen, sondern wie reagiert ein Torwart nach Misserfolg? Wie reagiert ein Torwart nach einem schlechten Tor? Und da müsst ihr mal Skinner beobachten. Da gibt's kein Kopfschütteln, da gibt's nicht irgendwie auf die Verteidiger deuten, du bist schuld, sondern er macht es ruhig mit sich selbst aus, strahlt immer noch eine positive Ruhe aus. Und das ist für mich der entscheidende Faktor bei Skinner. Deswegen sind wir in der Defensive komplett anders wie letztes Jahr.
Und was löst das wiederum auch bei seinen Spielern aus? Du kennst ja Leon Dreisaitl auch selber gut. Du hast ihn in Edmonton schon besucht. Was macht es dann mit dem Spieler, wenn sie spüren, sie haben da hinten jemanden drin, der nicht aus der Ruhe zu bringen ist? Vor allem jetzt am Beispiel von Leon Dreisaitl.
Also, was man schon sagen muss, Leon hat nie an seine Goalies gezweifelt. Auch nicht bei Campbell. Also da muss man auch wirklich pro dem Team sprechen und auch pro Leon. Da war nicht einmal irgendwie rauszuhören, was ja eigentlich das Leichteste wäre als Spieler oder als Topstar zu sagen, ja gut, der Torwart ist schuld. Aber also da gab es niemals ein schlechtes Wort. Und es war immer das Team, es war immer wir. Und wir müssen die Torhüter besser unterstützen. Wir machen vorne nicht einen guten Job. Und das war, finde ich, so der Start dieses Runs, nicht irgendwie auf Leute, auf die eigenen Mitspieler zu zeigen, zu richten, sondern zu sagen, hey, wir müssen eigentlich einen besseren Job in der Offensive machen, weil da beginnt nämlich der Start der Defensive. Und da hat sich meiner Meinung nach dann irgendwie was geformt, gefunden. Und was wir jetzt sehen, ist einfach die Arbeit aus dem harten Oktober, November heraus.
Und wie groß ist der Anteil deiner Meinung nach? Das diskutieren wir immer wieder, auch bei Stuart Skinner. Glaubst du auch, dass der neue Trainer, dass Chris Knoblauch damit zu tun hatte, dass Skinner, der hat sich ja schon auch nochmal deutlich steigern können?
Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass Skinner aufgrund der Tatsache, dass Campbell runtergeschickt worden ist, noch mehr Vertrauen erhalten hat von den Edmonton Oilers. Und die Torhüter sind sensibel, die brauchen Vertrauen, die brauchen vor allem Vertrauen, wenn es nicht so gut läuft. Und das war, glaube ich, der entscheidende Move für Skinner. Die schicken meinen Buddy runter. Ich bin jetzt die unangefochtene Nummer eins. Ich habe jetzt das Vertrauen. Und man darf ja auch eins nicht vergessen. Torhüter, wir wissen es ja alle, ich war sehr speziell. Und es gibt Torhüter, die brauchen einen starken zweiten Torhüter, dass sie gut performen. Es gibt wiederum aber Torhüter, die musst du ein bisschen mehr streicheln. Die brauchen eine klassische zweiten Torhüter an ihrer Seite, um performen zu können. Und soweit ich weiß, ist Skinner ein Torwart, der braucht das Vertrauen, der braucht einen Backup, der mal da ist, wenn er ihn braucht. Aber er muss wissen, no matter what, erste Torwart. Und das hat er jetzt gerade. Und daher kann er ein Stück weit befreiter spielen.
Wie viel Vertrauen gibt es jetzt auch Leon Dreisaitl? Ich weiß nicht, seid ihr aktuell in Kontakt? Bist du mit ihm im Austausch?
Ja, wir, also per WhatsApp. Und gibt da natürlich der ganzen Mannschaft einen Rückhalt. Wobei, nochmal, es stand nie intern zur Debatte die Torhüter, sondern eher das Team, eher die Superstars, Connor und auch Leon, die haben sich da immer an die eigene Nase gefasst und mag es da auch Campbell vielleicht ein Stück weit in Schutz nehmen, auch wenn er wirklich nicht gut gespielt hat, das darf ich und muss ich auch sagen, aber selbst da hat man nie nach Ausreden gesucht und das, finde ich, macht sich eben jetzt bemerkbar als Mannschaft.
Ja, und das finde ich auch, das finde ich, macht ja auch die großen Stars aus und das macht ja eine gute Mannschaft aus, dass sie nicht intern auf irgendeinen einhacken, sondern einfach sagen, hey, wir sind da draußen zusammen und irgendwas machen wir ja garantiert gerade falsch, weil sonst würden wir hinten nicht so rumschwimmen. Also es ist ja im seltensten Fall, dass einer alleine daran schuld ist. Und wie du sagst, Torhüter sind da immer besonders sensibel und aufgrund dessen, finde ich, bestätigt es ja auch einfach nur, was ich von außen, wenn ich die Spiele mir anschaue, sehe, dass da auch ein unfassbarer Zusammenhalt einfach bei den Jungs ist. Und wie du jetzt sagst, die großen Stars, die würden nie mit dem Finger pointen, die schauen halt einfach, du, da müssen wir halt noch besser sein, um dass wir hier erfolgreich sind. Und das macht dann eben die Dreisaitls und McDavids zu den Dreisaitls und McDavids.
Aber trotzdem wissen sie jetzt, unabhängig davon, dass sie auf den Torhüter gezeigt haben, ich gehe davon aus, wenn du mit ihm in Kontakt bist, Leon Dreisaitl, Connor McDavid, die werden auch wissen, dass sie dieses Jahr bessere Chancen hatten als je zuvor.
Ja, das wissen sie auch, aber man spricht da einfach nicht gern darüber, weil sie wollen dieses typische, was wir nie hören wollen, Spiel-zu-Spiel-Mentalität. Die haben eine Mission, sie sind auf einer Mission. Intern, glaube ich, wird das komplett anders auch kommuniziert, aber nach außen hin versucht man Ruhe auszustrahlen und einfach schauen wir mal, wie weit man kommt, Mentalität. Aber das ist natürlich intern eine ganz andere Einstellung.
Wenn es jetzt so auf die Playoffs zugeht, klar, du sagst, man muss von Spiel zu Spiel denken, aber was verändert sich jetzt auch noch bei einem Leon Dreisaitl, bei einem Conor McDavid, wenn man auf die Playoffs zugeht, man genau weiß, jetzt kommt die entscheidende Phase. Auch was vielleicht das Verhalten angeht, da kannst du ihn ganz gut einschätzen, was das Verhalten zu Hause angeht. Versucht man dann noch mehr Freizeitaktivitäten oder Freundschaften mal irgendwann kurz zur Seite zu legen und zu sagen, jetzt konzentriere ich mich auf nichts anderes, jetzt gibt's wirklich 24/7 nichts anderes als Eishockey?
Du, ich glaube tatsächlich, dass es ganz anders ist. Also ich glaube wirklich, also so habe ich das damals eben auch mitbekommen dürfen, die Jungs, absolute Vollprofis, wenn den ersten Schritt in die Arena, in die Training Facility, Hockey. Aber sobald man auch dann aus diesem Karussell wieder raus ist, versucht man wirklich Abstand zu gewinnen, nicht an Eishockey zu denken, so gut es möglich ist, logischerweise, weil in Kanada, die werden ja vergöttert wie der Olli wahrscheinlich in Unterföhring. Aber das ist wirklich, muss ich sagen, faszinierend, da diesen Spagat zu finden zwischen professioneller Einstellung und dann eben raus aus der Halle und wirklich abschalten und versuchen, an was anderes zu denken.
Ja, aber ich glaube, gerade das ist enorm wichtig. Und da picken aber auch, glaube ich, alle Spieler irgendwie und Torhüter alle unterschiedlich. Der eine braucht dieses Abgeschirmte im Tunnel 24/7 zur Playoff-Zeit. Gibt's aber auch andere. Also ich war eher so einer, der dann auch im Tunnel geblieben ist und die ganze Zeit so dann eher die privaten Aktivitäten und so auf ein Minimum runtergeschraubt habe. Bis so eine Playoff-Serie beendet war, dann habe ich wieder alle Leinen losgelassen. Aber es gibt halt auch welche, die einfach damit ein bisschen spielerischer umgehen können und das auch brauchen, einfach nach dem Training oder zwischen den Spielen. Also die Zeit ist ja eh verdammt kurz dazwischen, dass sie dann einfach lieber sich mal mit Menschen umgeben, wo es nicht um Eishockey geht, wo es nicht um Powerplay-Situationen, wo es nicht um irgendwelche Spielsituationen geht oder sonstiges, sondern einfach mal über normale Dinge redet, einfach mal einen Kaffee trinkt, einfach mal spazieren geht und einfach so ein bisschen.
Aber interessant,
den Abstand und den Kopf freikriegt.
Interessant, dass du das sagst, weil ich war nämlich genau das, Gegenteil von dir. Also ich war da echt, ich habe immer versucht, außerhalb vom Stadion nichts mit Eishockey zu tun zu haben zu wollen. Also das war wirklich, aber es ist interessant, so verschieden sind dann eben auch die Charakterien.
Was hast du denn gemacht, Paddy, wenn du sagst, du wolltest damit nichts zu tun haben? Wie Leon Dreisaitl dich auf den Golfplatz gestellt oder was hast du damals dann gemacht?
Ja, am liebsten wäre ich jeden Tag nach Ibiza geflogen, um mich abzulenken, aber das ging natürlich nicht. Aber ich habe schon immer versucht, eben einfach außerhalb vom Eishockey mich abzulenken mit anderen Sportarten, Golf, Tennis, auch einmal, keine Ahnung, ins Theater zu gehen zwischendurch, aber wirklich das Eishockey-Wissen beziehungsweise den Eishockey-Austausch mit Mitspielern zu minimieren, weil mich hat das einfach verrückt gemacht. Ich wollte auch nicht dann immer unbedingt einschlafen mit Eishockey, weil ja, ich habe einfach für mich so entschieden, dass es mir besser geht, wenn ich klar fokussiert, wenn es zum Spiel geht und so weiter, nicht falsch verstehen. Dann war Eishockey natürlich meine absolute Nummer eins. Aber sobald dann das vorbei war, das Training oder das Spiel, habe ich eben versucht, wieder am normalen Leben teilzunehmen.
Das ist verrückt. Ja, das konnte ich zum Beispiel nicht. Also in einer normalen Saison, gar keine Frage, auch gerne alle Sachen, alle Schandtaten gemacht, die da so zu machen waren während der Saison. Aber in den Playoffs war ich dann tatsächlich so einer, der, zum Glück waren das ja immer nur ein, zwei Tage, die da zwischen den Spielen lagen. Aber da habe ich mich dann, also eingesperrt ist jetzt auch falsch, aber ich war auf jeden Fall nicht mehr der Patrick, der ich unter der Saison war. Ich war dann schon eher der, der sich zu Hause dann eher, also ich habe nie gekocht, aber hab dann eher was zu essen bestellt oder bin zumindest mal kurz nur schnell was essen gegangen und wollte gar nicht mit vielen da draußen anderen zu tun haben, außer wenn es meine Jungs waren, wo man sich dann einfach noch mal ein bisschen über Eishockey unterhalten hat und über Situationen von gestern, wie machen wir es morgen und so. Also das tat mir tatsächlich dann so ein bisschen
cool, aber es finde ich gut, mega interessant.
Ja, das ist tatsächlich interessant. Ja. Das ist, ich weiß aber auch gar nicht, ob man das jetzt auf Torwart und Spieler so.
Das weiß ich ja nicht.
Deshalb, ich glaube, dass es genauso wahrscheinlich Torhüter gibt, die sich eher so verhalten wie ich. Und ja, auch Spieler, die dann wieder so. Also ich kenne sogar von vielen Spielern, die sich so verhalten haben. Also die dann einfach eben wie du eher so die Normalität gesucht haben, dass sie da kurz mal rauskommen und dann wieder zurückkommen. Aber ja, so ist dann halt
Ich kenne sogar Spieler, die sind während den Playoffs nach Kitzbühel zum Skifahren gefahren. Darf aber leider keine Namen nennen. Wollten sich ablenken, sind wirklich einen Tag zum Skifahren gefahren. Also so krass war ich nicht. Das mag ich nochmal hier verdeutlichen.
Okay, hoffentlich nicht so geendet wie bei Manuel Neuer damals beim Skifahren, wo sie Verletzungen zugezogen
sind. Nee, das zum Glück nicht. Aber sie hatten dementsprechend schon am Abend etwas schwere Beine.
Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es auf jeden Fall keiner aus Bremerhaven, kein Spieler aus Bremerhaven ist, weil die Anreise
wäre relativ lang. Das stimmt allerdings.
Ja, wow. Ja, so macht es jeder, wie er braucht. Aber hey, am Ende des Tages kommt es drauf an, wenn du die 60 Minuten dann da oder auch mal länger, wenn du die auf dem Eis bist und deine Topleistung bringt, dann soll vorher jeder machen, was er denkt. Das stimmt. Solange die Leistung darunter nicht.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten hier zu dritt noch ewig lang quatschen.
Ja, Entschuldigung.
Außer Köppi, dir brennt jetzt gerade noch eine Frage auf der Zunge.
Ah, das sind aber alles Fragen, die gehören hier nicht her. Die stelle ich Paddy dann mal, wenn wir uns privat wieder treffen.
Ich habe es ja interessant gefunden, dass keine Haarfrage von euch zu mir rüberkam. Also dementsprechend bin ich beruhigt.
Ja, eine Aussage hast du ganz kurz übergangen, als du als du die Frage von Köppi gekriegt hast, was du denn ansonsten gemacht hättest, wo ich gesagt habe, Friseur. Aber du bist direkt auf deinen Piloten gesprungen. Aber ich finde, dieser Pilot, also ein Pilot, dich im Pilotenanzug mit dieser Frisur, ich glaube.
Ja, mit dir würde ich auch nach Ibiza fliegen, fertig.
Also, ja, falls irgendein Pilot wirklich unseren Podcast hier hört und der hat einmal Bock, mich einzuladen, ich bin da unbedingt saugerne im Cockpit mal mit dabei, egal wo es hingeht.
Aber ich glaube, bei der Einladung müssen Köppi und ich dann auch mit dabei sein. Ich hatte tatsächlich auch den Wunsch, ich wollte auch Pilot werden. Und deshalb kann ich das mehr als gut verstehen.
Aber hast du denn so gute Augen überhaupt für einen Pilot?
Ja, dafür hätte es gereicht.
Ach so, okay, dann also, war es eher Mathematik. War es die Mathematik?
Ja, da legen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber.
Sehr cool. Na, danke Jungs auf jeden Fall für die Einladung und für den Talk. Hat ultra viel Spaß gemacht und danke, dass ihr hier sein habt dürfen.
Ja, wir haben zu danken. Und das Schöne ist, dass wir dich ja auch weiter bei uns als Experten im Hause Sky begrüßen dürfen und dich auch die Zuschauer, die Zuhörer bei uns weiter sehen werden.
Vielen lieben Dank und ich freue mich natürlich auf alle Playoff-Spiele jetzt dann bei Sky.
Ja, Paddy, auch von meiner Seite. Vielen Dank für deine Zeit, auch wenn es nicht ganz so einfach war heute. Aber schön, dass du trotzdem Bock hattest, mit ein bisschen uns zu philosophieren. Tolle neue Sachen habe ich von dir erfahren hier und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Olli, war mir wie immer eine Freude, an deiner Seite fungieren zu dürfen. Danke, Olli.
Danke an beide Patricks. Ich kann es nur zurückgeben. Wie immer eine Freude mit euch und auch an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode Ringside gibt es dann in 2 Wochen, passend dann zum Start der Playoffs. Bis dahin, macht's gut. Und Paddy, du hast heute das letzte Wort.
Dankeschön und bis dahin. Ciao for now.